Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Melanie Kasshofer.
Heute ist der große Tag. Die Präsentation steht an, die Hände schwitzen, der Puls steigt und die Menschen blicken gespannt auf die Bühne. Jetzt geht's um alles. Für Führungskräfte ist diese Situation zwar kein Novum, aber vielleicht doch immer wieder herausfordernd. Und viele fragen sich, wie kann ich mein Publikum begeistern, meine Mitarbeitenden motivieren, die Kunden überzeugen und dabei authentisch und charismatisch sein? Wir holen uns in dieser Folge Praxistipps von einem echten Profi. Ronny Leber ist Moderator und Speaker und hat in seiner Karriere schon vor über 5 Millionen Menschen gesprochen. Er weiß ganz genau, welche Tricks es für eine tolle Bühnenpräsenz gibt und er wird sie heute mit uns teilen. Lieber Ronny, vielen Dank für die Einladung nach Wien und herzlich willkommen in unserem Mach-es-Podcast.
Vielen lieben Dank, freut mich, dass ich dabei sein darf und natürlich auch herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer.
Du kennst das wahrscheinlich, wenn man auf die Bühne geht, scannen einem die Menschen mal so richtig durch. Und genau das machen wir jetzt auch mit dir. Wir machen einen kurzen Bodyscan.
Die Anatomie eines Machers.
Mein erster Gedanke heute Morgen beim Aufwachen war:
Heute habe ich ein sehr tolles Podcast-Interview vor mir.
Mein Herzensprojekt zurzeit.
Die Vorbereitung auf den nächsten Marathon im Oktober in Chicago.
Oh wow, also du läufst wirklich 42 Kilometer in Chicago?
Ja, und im Idealfall in unter 3 Stunden.
Das liegt mir im Moment im Magen.
Auch die Vorbereitung. Aber auch gleichzeitig natürlich liegt mir im Magen die Nadel beim Kompass richtig stellen, in welche Richtung es genau geht, weil ein paar Schrauben wieder gestellt werden sollten im Business.
Ich entscheide eher mit dem Bauch oder eher mit dem Kopf?
Also ich denke schon über Sachen nachrational und gleichzeitig, aber ich muss schon auch spüren. Also der Bauch hat da schon eine sehr wichtige Rolle.
Für diese Ideen habe ich immer ein offenes Ohr.
Ideen, wenn es um Wachstum geht, um Verbesserung, um Fortschritt, um sich weiterzuentwickeln. Dafür habe ich immer ein offenes Ohr.
Dieser Person würde ich gerne mal die Hände schütteln.
Also eine Person, an die ich jetzt gleich gedacht habe, als erstes war, warum auch immer, Ayrton Senna, dreifacher Formel-1-Weltmeister. Fand ich sehr inspirierend, gerade als Kind damals.
Und ich glaube, ich kenne die Antwort jetzt schon, aber ich stelle sie trotzdem die Frage, dorthin sollen mich meine Beine in diesem Jahr noch tragen.
Ja, also das auf jeden Fall nach Chicago und viele, viele Kilometer davor, danach in den Beinen, freue mich drauf.
Ronny, du hast über 1500 Stunden Live-TV und Off-Air-Moderationserfahrung. Gibt es denn einen Moment in deiner Karriere, der dich besonders geprägt hat?
Ich glaube, die Momente, die einen besonders prägen, das sind, natürlich gibt es ganz viele tolle Momente und ganz viele Momente, wo man sich denkt, wow, das war fantastisch und großartig und weiß nicht, vor 120.000 Menschen auf einmal live zu moderieren, und so weiter und volle Stadien und so, Gänsehaut, das sind alles ganz tolle Sachen. Ich glaube, die prägendsten Momente sind die Momente, wo die Sachen nicht so funktioniert haben, wie sie funktionieren sollten oder wo nachher ich mich dann gefragt habe, puh, oder mir gedacht habe, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Oder das ist, weil natürlich in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst, jeder kennt das, der schon mal auf der Bühne gestanden ist, wenn was draußen ist, ist draußen. Ja, das kannst du nicht mehr irgendwie zurückholen. Somit gilt es dann immer, das Beste zu machen, das abzuhacken und zu schauen, okay, wie kann ich das beim nächsten Mal besser machen, anders machen? Also, wenn ich sage, ein gewisser Moment, ich glaube, das waren viele Momente, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin, aber gerade in der Anfangszeit ist man sowieso gesät von, sagen wir mal, Learnings und die werden dann mit der Zeit nach wie vor kommen, aber hoffentlich weniger solche großen Learnings.
Das heißt, wenn dann mal was schief geht, wie reflektierst du das für dich oder wie stellst du dann sicher, dass es eben beim nächsten Mal vielleicht besser läuft?
Naja, natürlich einmal drüber nachdenken, warum ist das passiert? Ich glaube, dass das Schlimmste, was du, oder das Blödeste, was du machen kannst, ist, wenn du dich danach selber fertig machst und die ganze Zeit nur irgendwie so, wir sind ja oft selber unser größter Kritiker. Und es gibt ja viele Menschen, die reden mit sich selbst, so wie sie mit niemandem anderen reden würden. Ja, in einer Härte, gehen mit sich selber um in einer Art und Weise, wie du es nicht irgendwie, also wo du sonst die Menschenrechtskonventionen herbeirufen würdest. Das mache ich zum Glück nicht. Bei mir ist es schon so, dass ich sage, okay, ich weiß, niemand ist perfekt. Keiner von uns ist perfekt. Jeder macht einmal was falsch. Das ist ganz normal. Das ist ein ganz normaler Prozess, Lernprozess, und das gehört dazu. Ja, das heißt, Fehler gehören dazu. Das heißt, es geht dann immer darum, warum ist das passiert? Ist das etwas, was jetzt irgendwie eine einmalige Geschichte ist, oder ist das etwas, was immer wieder vorkommt? Also ist da irgendwas im Prozess oder im System falsch? Also wie man das bei einer Maschine zum Beispiel sich anschauen würde. Und dann schaue ich mir das natürlich auch bei mir an, was sind die Ursachen? Und wenn das etwas ist, und ich glaube, es geht schon auch immer darum, welche Verantwortung habe ich dabei? Also selber auch Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es nur ein kleines Stückchen war. Und dann genau daran anzusetzen, zu schauen, wie kann ich das verbessern? Was kann ich da anders machen, damit das in Zukunft nicht mehr vorkommt?
Wie hast du denn selbst gelernt, authentisch und begeisternd auf der Bühne zu agieren? Kann man das in der Theorie lernen oder ist das eher ein Learning by Doing?
Ich glaube, das Erste, was dafür wichtig ist, um selber authentisch und begeistert zu sein, ist zu wissen, A, wer bin ich? B, was begeistert mich? Ja, zunächst einmal zum Thema A, wer bin ich? Ich habe schon als Teenager begonnen, mich damit auseinanderzusetzen, wer bin ich denn eigentlich, warum tue ich, was ich tue, warum fühle ich mich, wie ich fühle. Ich habe begonnen, Bücher zu lesen, dann bin ich auf Seminare gegangen, habe ganz viele, war damals auch bei Tony Robbins, bei ganz vielen Seminaren, also nicht nur damals, auch nach wie vor, aber ich habe als Teilnehmer damals sehr viele Seminare gemacht bei Tony Robbins, und das war vor 24 Jahren damit begonnen, also wirklich ewig her. Aber einfach dieses Verständnis zu haben, wie ticken wir denn, wir Menschen? Und auch, wie ticke ich persönlich? Ja, warum tue ich denn, warum fühle ich mich jetzt gut oder nicht gut? Und dann natürlich auch, was begeistert mich? Ich weiß noch, wie ich 2008 mit der Uni fertig geworden bin und mir damals gedacht habe, naja gut, in ein paar Monaten bin ich fertig. Was willst du dann eigentlich machen? Weil bis dahin, ich habe immer währenddessen noch gearbeitet. Nur das war immer so diese, ich habe es immer genannt, Spielzeit. Dieses, naja gut, das ist während der Uni, da kann ich eh noch irgendwie alles ausprobieren. Aber danach, da gilt's dann. Da muss ich dann wirklich was machen. Also da muss ich dann nicht nur irgendwie, super, wenn ich aus allen paar Sachen was kann, ja. Also immer ein bisschen was kann, also aus verschiedenen Themen. Aber ich bin halt nirgendwo der Experte. Das ist zwar vielleicht gut als Kandidat für die Millionenshow, aber ist nicht irgendwie, wenn du irgendwo wirklich für etwas bezahlt werden möchtest, weil du halt wirklich für dieses Thema brennst und stehst. Da habe ich gedacht, okay, gut, wofür oder in welchem Bereich möchte ich denn Experte werden? Also wo möchte ich denn wirklich dieses Wissen aufbauen? Und dann dachte ich mir, naja, okay, idealerweise ist es ein Bereich, für den ich nicht nur ein Interesse habe, sondern auch wirklich eine Leidenschaft, eine Begeisterung. Ach, ja, super, weil wenn ich dann begeistert bin oder auch eine Leidenschaft dafür habe, dann werde ich das natürlich auch, werde mich gerne damit beschäftigen, dann wird mir das Spaß machen, dann werde ich da auch besser werden drinnen. Ach, das ist super, das mache ich. Aber was ist das? Und dann war halt dieses, Wochen, Monate lang habe ich mir dann dieselben Fragen gestellt. Was mache ich gerne in meiner Freizeit? Wofür gebe ich Geld aus? Worüber unterhalte ich mich mit Freunden? Was bewegt mich emotional? Was hat mich schon als Kind auch immer wieder emotional bewegt? Am Anfang kam da gar nicht viel raus, aber irgendwie dieses immer wieder, zum Beispiel beim Autofahren oder wenn man irgendwas macht, diese Fragen zu stellen, kam ich dann immer wieder zum selben Punkt, dass mich schon als kleines Kind Ereignisse fasziniert haben, die Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringen. Zum Beispiel Olympische Spiele, Fußballweltmeisterschaften oder auch wenn man mit Sport nichts am Hut hat, wenn du auf ein Konzert gehst. Einfach in diesem Moment bist du halt voll da. Also da habe ich immer den Eindruck gehabt, die Welt dreht sich in dem Moment genau nur um das. du denkst nicht drüber nach, dass du vielleicht morgen zum Friseur musst oder eine SMS schicken musst, sondern bist voll in dem Moment. Macht, da möchte ich gern was machen. In dem Bereich. Ich habe zwar noch keine Ahnung gehabt, was ich genau machen möchte, aber ich habe gewusst, das begeistert mich.
Und wie war dann der Weg dorthin, zu dem, wo du jetzt stehst?
Naja, das war natürlich ein langer Weg, ja, weil 2008, das sind jetzt schon 17 Jahre mittlerweile. Es war dann zunächst so, dass im Sommer 2008 damals auch Rapid an mich herangetreten ist. Die haben jemanden gesucht für den Nachwuchs, für die U17 und U19, für die Akademie, der ein, zweimal im Monat am Samstagnachmittag ein bisschen moderiert und die Musik macht. Über Unikollegen von mir, die haben mich da empfohlen. Da haben wir gesagt, ja gut, okay, super, passt. Mache ich für ein bisschen Taschengeld. Das Beste war noch irgendwie, dass ich das Abo bekomme für die Großen und die Einladung zur Weihnachtsfeier. Aber okay, ich dachte, okay, spannend. Aber immer noch nicht denkend, dass das eine Karriere sein könnte. Ein Jahr später habe ich dann durch Zufall mehr oder weniger die Chance bekommen, bei den Vienna Capitals beim Eishockey zu moderieren. Also sprich, auf einmal waren das nicht mehr 100, 150 Eltern und Bekannte und sowas, die da gesessen sind, sondern halt wirklich tausende Fans. Und das war zum ersten Mal, dass ich mir gedacht habe, hey, da möchte ich gerne mehr davon machen. Das könnte eine Karriere sein. Und dann habe ich auch begonnen, ab dem Moment, wo ich dieses Ziel hatte, in mich selbst zu investieren. Sprecherausbildung gemacht, Gesangsausbildung, Schauspielunterricht. Ich war auf einem Comedian-Workshop in Ostfriesland. Also alles Mögliche, was du irgendwie machen kannst, tanzen und so. Also alles, was mich auf der Bühne irgendwie besser macht. Als Kommunikator, als Entertainer, bin auf einer Speaker-Ausbildung nach Colorado geflogen und so. Also wirklich alles Mögliche. Einfach nur, weil ich dann diesen Traum hatte. Am Anfang war es natürlich so, ich kannte niemanden, mich kannte keiner, aber ich habe halt ein Ziel gehabt, einen Traum gehabt. Und dann war es wirklich dieses, okay, schauen, wer kann mir weiterhelfen? Wie kann ich da jetzt irgendwie, wie komme ich zu den Personen, die mir diese Möglichkeiten bieten können?
Kannst du vielleicht ein bisschen aus der Praxis erzählen, wann gelingt es denn, das Publikum zu fesseln und wann wird es scheitern?
Ja, großartig, ja. Und weil wir vorher auch über Scheitern gesprochen haben, also ich erinnere mich da zum Beispiel gerade am Anfang in meiner ersten Saison bei den Vienna Capitals, damals zum ersten Mal so mit wirklich größerem Publikum und ich schreie da ganz inbrünstig was ins Mikrofon rein und denke mir, boah, jetzt gebe ich so richtig Gas, da wird die Halle gleich brodeln und kochen. Naja, und danach war so die gähnende Stille. Ja, naja, okay, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Ja, und das war dann genau dieses, was habe ich denn jetzt gemacht und warum funktioniert das nicht? Wie muss ich es machen, damit ich die Leute mitnehmen kann? Ich sehe das immer so, dass es das, was wir tun auf einer Bühne oder was du auf einer Bühne machst, natürlich, du vermittelst irgendwelche Inhalte oder du gibst auch etwas mit, aber du nimmst auch immer die Menschen auf eine emotionale Reise mit. Das heißt, um jemanden auf eine emotionale Reise mitzunehmen, brauchst du mal zwei Sachen. Zuerst einmal musst du verstehen, was ist denn das Reiseziel? Wohin möchte ich denn diese Menschen mitnehmen? Und als zweites muss ich verstehen, wen nehme ich mit? Wer ist denn das? Wer ist denn dieses Publikum? Wer ist denn die Zielgruppe, die vor mir steht? Und je besser ich verstehe, was sind denn dessen Bedürfnisse? Warum ist denn die Person heute da? Ist die Person freiwillig da oder ist die Person hier, weil sie da sein muss? Ja, wurde sie da hingeschickt von irgendwem? Oder eben ist die Person da, weil sie sagt, da ist ein emotionales Involvement da. Wenn ich als Beispiel nehme ein Fußballländerspiel. Auch da weiß ich zwar schon, okay, wie ist denn dieser Fan, aber ich muss auch verstehen, wie tickt der Fan. Geht's da heute zum Beispiel in einem Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein um gar nichts und jeder erwartet sich nur, dass halt irgendwie Fersenspitze 1, 2, 3 gespielt wird, also dass da halt so der Zirkus in der Stadt ist und alles unter 7-0 ist sowieso eine Niederlage. Oder ist es ein Entscheidungsspiel gegen Deutschland? Da weiß ich schon, gegen Deutschland, das ist für uns immer ein WM-Finale. Das heißt, in dem Fall weiß ich schon, da sind die Fans mit einem ganz anderen Involvement dabei. Und damit kann ich dann auch spielen. Und wenn ich verstehe, warum sind die Menschen da? Was wollen denn die? Was sind denn denen ihre Träume, ihre Ziele, ihre Wünsche? Dann kann ich das auch ansprechen und sie da auch mitnehmen auf diese Reise. Und dann kann ich diese Emotionen, die schon da sind, verstärken, sichtbar machen, stärker machen. Und dann geht's so richtig ab.
Das Involvement ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil vor allem Führungskräfte stehen ja oftmals auf der Bühne und müssen irgendwelche zentralen Inhalte vermitteln. Und das sind dann die Mitarbeitenden, die vielleicht gerade im Stress sind. Was ist denn da der Schlüssel dazu, dass man begeistert und gleichzeitig das Team motiviert, obwohl vielleicht wirklich Inhalte schwierig zu vermitteln sind?
Das ist ein sehr guter Punkt und vor allen Dingen der wichtigste Punkt dabei. Wenn du andere begeistern möchtest, wer muss denn als allererstes begeistert sein?
Du selbst.
Du selbst, genau, richtig. Und gerade wenn du solche zentralen Messages, pass auf, du redest es darüber, ja, bekommst du vielleicht noch von oben auf oktroyiert, das ist jetzt dein Thema. Also es ist ja oft zum Beispiel auch bei Politikern im Parlament, da heißt es dann so, morgen geht es um Gesundheit und du sprichst jetzt irgendwie, ich erinnere mich vor Jahren mal, wie da Schwarz-Blau 2017 gekommen ist, kurz eins, und dann wie dieses bereits beschlossene Rauchverbot in Lokalen, das davor schon beschlossen wurde, wie das wieder gecuttet wurde und plötzlich, also türkisblau war das damals, und die Gesundheitsministerin dann im Parlament steht und argumentieren muss, warum das doch super ist, dass das Rauchverbot jetzt abgeschafft wird. Ich bin mir sicher, das war nicht ihre freiwillige Entscheidung, das zu tun. Und das ist, ich glaube, wichtig ist für dich, wenn du als Führungskraft wo vorne stehst, dass du zunächst einmal entscheiden musst, wie stehe ich zu diesem Thema, über das ich jetzt spreche, egal ob ich freiwillig oder nicht freiwillig so spreche und im Idealfall auch vielleicht auch das hinüberbringen. Weil wenn ich Leute mitnehmen muss, dann muss ich selber wissen, wie stehe ich dazu und wie bringe ich denn die anderen dorthin? Ja, wie bringe ich mich auch selber dorthin? Auch wenn ich zum Beispiel Zweifel habe zu diesem Thema. Das vielleicht auch vorher schon offen ansprechen, auch klären, zuerst einmal mit sich selber klären und dann auch die Menschen, die ich dorthin mitnehmen möchte, auch diesen Prozess miterleben lassen, weil da vielleicht genau dieselben Zweifel da sind über Thema. Oder wenn zum Beispiel beim Unternehmen Einsparungen im Moment gerade ein ganz heißes Thema, irgendwelche Krisensachen, da geht es ja nicht dann darum, da vorne hinzugehen und zu sagen, wir haben die heile Welt und es ist alles super, wenn das Unternehmen rote Zahlen schreibt. Sondern geht es dann darum, wie können wir gemeinsam einen Weg hinausschaffen? Weil wenn alles super ist, wenn alles toll ist, dann ist es eh großartig. Also,
da geht es wahrscheinlich auch darum, wirklich authentisch zu sein in dem, was man kommuniziert, oder? Weil die Menschen merken das ja, wenn man nicht authentisch hinter einer Sache steht.
Absolut. Absolut. Es geht darum, authentisch zu sein und sich aber auch selber weiterzuentwickeln. Also wenn wir jetzt wieder von der Kommunikation sprechen beispielsweise. Und für mich ein ganz großartiges Beispiel ist, finde ich, Barack Obama. Barack Obama, ein begnadeter Redner. Und seinerzeit, als der Präsident war, was finde ich, was den immer ausgemacht hat, der hatte schon davor, durch seine Reden ist er aufgefallen. Und plötzlich hat man gemerkt, ah okay, der kann Leute inspirieren und mitnehmen. Ich frage dann oft andere Menschen oder Leute, die ich coache, ob die glauben, dass der so geboren wurde. Glaubst du, er wurde so geboren?
Nein.
Na, eher weniger. Ist es natürlich?
Ja.
Ja. Und das heißt aber, es ist ja so, wenn du dich jetzt selber weiterentwickelst als Führungskraft oder als Kommunikator, als Mensch auf einer Bühne, dann geht es ja darum, zuerst mal, wenn du was Neues lernst, dann klingt das in dem Moment meistens ein bisschen aufgesetzt. Ja, das ist dann, ich vergleiche das immer so mit dem Niccolo-Gedicht. Ja. Wenn das kleine Kind ein Niccolo-Gedicht aufsagt, dann ist das irgendwie so, vom draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet her. Ja, also das ist irgendwie so, ja, das klingt jetzt nicht so, wie wenn er es wirklich erlebt hätte. Das heißt aber, es gilt da wirklich auch daran, um an sich selbst zu arbeiten, um diesen Schritt zu machen, auch wirklich authentisch zu sein. Und da ist zum Beispiel ein super Beispiel, ist immer, naja, wenn ich auf der Bühne bin, muss ich da jetzt Hochdeutsch sprechen oder spreche ich oder kann ich im Dialekt sprechen. Du solltest so sprechen, wie es sich für dich richtig anfühlt. Ich habe das schon erlebt, dass bei Sportlern zum Beispiel, die halt immer nur im Dialekt sprechen und auf einmal stehen auf der Bühne, glauben, sie müssen jetzt Hochdeutsch reden und dann klingt das genau wie dieses Niccolo-Gedicht eben. Und das willst du nicht, weil für jeden, der da drinnen zuhört und zusieht, das ist mehr unangenehm als wirklich entspannt.
Was denkst du, was sind die drei wichtigsten Elemente einer starken Bühnenpräsenz?
Die drei wichtigsten Elemente einer starken Bühnenpräsenz. Ich denke mal, natürlich das Erste ist der Auftritt. Der allererste, der erste Eindruck. Da gibt es ja immer dieses schöne Zitat, es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Wenn du auf die Bühne rauskommst, das ist ja immer, wenn du einen Hund zum Beispiel zum ersten Mal siehst, ja, was passiert denn da mit dem Hund? Wenn du den Hund siehst, was macht man da?
Kommt drauf an, ob man Hunde mag oder nicht.
Genau, sagen wir mal, du magst Hunde, ja?
Ja, dann wirst du auf den Hund zugehen und ihn vielleicht streicheln und...
Aber streichelst du ihn sofort, oder?
Nein. Man wird einmal abwarten und schauen, quasi, wie der Hund reagiert.
Genau, du gehst einmal hin, dann haltest du euch die Hand hin, dass er ein bisschen schnuppern kann und dann streichelst ihn. Ja, wenn also, wenn du merkst, ah, okay, gut, passt, ja. Wenn du auf die Bühne rausgehst, ein Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, Leute, die sind kaum sichtbar schon oder die siehst vielleicht noch gar nicht und du hörst es schon reden. Die fangen schon an zu reden. Ich finde immer, es ist immer so ein auf die Bühne rauskommen und einmal dieses ins Publikum schauen, mal schauen, wer ist denn da? Ja, so dieses gegenseitige Wahrnehmen, dieses Beschnuppern. Schau mal, wer ist denn das? Auch, aber mit einer positiven Erwartungshaltung. Und dann so, okay, gut. Und wenn du spürst, jetzt ist dieser Moment da, jetzt spürst du schon, jetzt warten die Leute eigentlich, na, was sagt er jetzt da? Was kommt jetzt? Und dann fangst du an. Jemand, der das immer zu Extremen betrieben hat, war Michael Jackson. Der bei Konzerten oder auch bei der Super Bowl ist dort nur gestanden und die Leute sind ausgezuckt. Wird wahrscheinlich bei jedem von uns passieren, dass die Leute auszucken, wenn also nicht zu viel erwarten, aber einfach dieses gemeinsame, dieses Spannung aufbauen. Das nächste ist natürlich der Körper. Ja, die Körpersprache, die Körperhaltung. Auch wie bewege ich mich denn da oben? Bin ich da total steif? Agil, steif oder bin ich locker? Ja, bin ich locker, agil, auch aufrechte Haltung, einfach mit meiner, das auch, was machen die Arme? Die gehören auch zum Körper dazu, auch was macht das Gesicht? Gerade da, die Arme und die Körpersprache der Arme, das ist so wie ein Tanz. Ja, das Tanz mit dem Publikum, weil das ist eigentlich das, womit du das Publikum einfängst. Viele kennen die Szene aus Dirty Dancing, wo das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich. Und das ist genau, du gibst diesen Tanzbereich vor. Und das Publikum ist dein Counterpart. Ja, Körper. Und natürlich, die Stimme ist ganz wichtig. Das heißt, auch wenn du da oben bist, klar und deutlich zu sprechen, natürlich auch mit einer Modulation, mit einer Melodie, natürlich. Und das ist eben Übungssache. Ja, dass es nicht auswendig gelernt klingt, sondern es ist wirklich auch, dass du also auch Höhen und Tiefen drinnen hast.
Hast du vielleicht Übungen aus der Praxis parat, wie man Nervosität vor Auftritten entgegenwirken kann oder wie man vielleicht auch wirklich dann das Charisma steigert? Weil ich glaube, du hast mir vorab gesagt, das ist ganz ein wichtiger, zentraler Faktor, auch dieses Charisma rüberzubringen.
Genau. Also zunächst mal Nervosität. Und Nervosität oder in extremer Form Bühnenangst. Ja, wie es so schön heißt, oder Lampenfieber, Bühnenangst, aber was ist denn das? Eigentlich ist es ja nicht die Angst, auf der Bühne zu stehen, sondern es ist eigentlich mehr diese Angst, mal dorthin zu gehen. Weil das passiert ja immer nur dann, da bilden sich Gedanken im Kopf, was werden sich die denken, was kommt da? Das sind alles mögliche Sachen, also es sind alle möglichen Gedanken, die jetzt irgendwie auf mich bezogen sind. Ja, wo du dich dann oft auch noch klein machst da drinnen. Wenn du schaffst, diese Gedanken umzudrehen und sagen, welchen Wert kann ich denen bringen? Was ist denn das? Was ist denn heute besser, weil ich da oben stehe? Welche Message bringe ich rüber? Mit welchem Gefühl werden denn die Menschen nach Hause gehen? Was wird sich denn in ihrem Leben geändert haben? Oder in ihrer Situation geändert haben, weil ich da heute da bin? Wenn ich das schaffe, umzudrehen, weg von diesem oh mein Gott, was könnte passieren, zu diesem Chancendenken, zu diesem, wow, cool. Also beispielsweise auch bei mir, je größer das Stadion, je größer der Moment, desto mehr freue ich mich drauf. Weil desto mehr weiß ich, dass da heute was zu bewegen ist. Es gibt nichts Lähmenderes, als wenn du irgendwie ein leeres Stadion hast oder einfach ein emotionsleeres Stadion hast, wo es jedem wurscht ist. Das will keiner. Das ist so wie Poker spielen ohne Geld. Interessiert keinen. Ja, und dann Charisma. Was ist denn Charisma? Ja, Charisma ist ja, wie nehme ich denn eine Person wahr? Nehme ich die Person als charismatisch wahr? Und im Regelfall, wenn ich eine Person als charismatisch wahrnehme, dann ist es, weil einerseits die Person eine für etwas steht, eine Vision hat, ein Ziel hat und weil diese Person auch dafür brennt. Das muss nicht immer der beste Redner sein, aber es muss jemand sein, der mit sich eins ist und auch das Potenzial hat, andere Menschen zu begeistern.
Du hast mir vorab vom sogenannten Stadionprinzip erzählt als Erfolgsmodell für Führungskräfte. Was hat es denn damit auf sich?
Das Stadionprinzip, das ist eine meiner Keynotes, wo es auch darum geht, gemeinsam zu gewinnen oder auch Kunden zu Fans machen und vor allen Dingen darum, wo ich auch eben meine Erfahrungen aus über 1,5 Jahrzehnten mit über 5 Millionen Menschen in Stadien auch da mitgebe. Und zwar vor allen Dingen, was können wir denn vom Sport lernen? Ja, und da ist schon auch so, wenn ich jetzt beispielsweise diesen Prozess, den wir vorher schon ein bisschen angeschnitten haben, wenn ich den noch ein bisschen genauer aufbereite. Am Beispiel des österreichischen Fußballnationalteams. Ich bin seit 2011, also das 15. Jahr ist mittlerweile mit dem österreichischen Fußballnationalteam als Stadionsprecher, auch zum Teil für die Musik verantwortlich und auch Stadionsprecher vom Cupfinale tätig. Bevor wir begonnen haben 2011, haben wir uns 2010 zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was sind denn die Eckpunkte hier? Und vor allen Dingen, ab wann haben wir denn wirklich einen Einfluss auf die Personen, also auf die Fans? Und was ist denn unser Ziel? Ja, wir wissen, das Ziel ist, dass wenn das Spiel beginnt, dass die Fans so richtig on fire sind, also so, dass sie so richtig voll da sind und die Mannschaft bestmöglich unterstützen. Das ist das Ziel, weil das ist natürlich auch das, wenn dieser Funke dann auch vom Publikum auf die Mannschaft überspringt, dann spielen die auch die paar Prozent besser. Und das ist ja genau das, was du möchtest. Jetzt wissen wir haben dafür 2 Stunden Zeit, 2 Stunden vor Stadioneröffnung. Das heißt, diese 2 Stunden geht es darum, die Stimmung nach und nach aufzuwärmen. Ja. Das wissen wir aber natürlich auch in dem Moment, wenn der Fan erst reinkommt, 2 Stunden vor Spielbeginn. Das sind ja noch nicht so viele. Und das ist ja nicht so, dass der gleich reinkommt und so, boah, jetzt geht's los. Der weiß es, es sind noch 2 Stunden. Das ist diese positive Vorfreude, aber du weißt schon, okay, also auch von der Musik her, das ist so ein bisschen so eine Feel-Good-Musik, so ein Ankommen, auch gleichzeitig ein bisschen Infotainment vom moderationsmäßig. Der geht dann vielleicht noch zum Buffet. Und wir wissen aber zum Beispiel 50 Minuten vor Spielbeginn in etwa, da ist dann so, da geht dann die heiße Phase los. Da kommt dann die Mannschaft aufs Spielfeld, ja, zum Aufwärmen oder davor noch die Torleute. Und da wissen wir, ah, okay, jetzt ist auch dieser Sichtkontakt da. Jetzt beginnen sich die gemeinsam zu spüren. Die Musik wird lauter, die Musik wird mehr Beat, schneller und auch gleichzeitig auch schon die ersten Stimmungschecks ein bisschen schauen, wie ist denn das? 25 Minuten vor Spielbeginn haben wir dann I Am From Austria, wo das ganze Stadion rote Fahnen hat, also auch schon dieser erste richtige Gänsehautmoment, der da passiert. Und dann natürlich kommen dann auch die Mannschaftsaufstellungen und wie das auch bis vor kurzem noch war, bevor die Mannschaft aus dem Tunnel rauskommt, kam der Radetzky-Marsch, jetzt haben wir da was Neues, aber im Endeffekt einfach noch dieses wirklich so, okay, jetzt schickt man es noch gemeinsam raus und dann geht's aber so richtig los. Und genau dieser Prozess, diese Emotional Journey ist, glaube ich, für jede Führungskraft total wichtig. Jedes Unternehmen hat einen Sales-Prozess, wo du weißt, das und das und das muss passieren, damit jemand Kunde wird. Aber genau hierher zu gehen und zu sagen, wie ist denn dieser emotional Prozess, was muss denn passieren, in welchem emotionalen Zustand muss denn jemand sein, um ein Kunde zu werden? Oder zum Beispiel auch bei Bewerbungsgesprächen und so weiter. Ja? Wie funktioniert dieser Prozess? Ja? Wie kann ich meine Bewerber hier auch emotional mitnehmen, und so, dass die auch wollen, dass die für mein Unternehmen arbeiten möchten? Das sind genau die Überlegungen, glaube ich, die sich eine Führungskraft heutzutage auch stellen muss.
Du sprichst ja dann auch von diesen Magic Moments, oder, auf der Bühne?
Genau. Ich glaube, also zum Beispiel dieses I Am From Austria ist so ein Klassiker dafür. Ja. Und auch da in diesem Prozess, ich muss mir immer überlegen, was sind denn diese emotionalen Momente, diese emotionalen Highlights, die ich für meine Kunden, für meine Mitarbeiter, für meine Bewerber, wie auch immer, die ich da setzen kann. Was sind die Momente, die am Abend noch in Erinnerung haben, wenn die ins Bett gehen oder die vielleicht die auch mit einem Lächeln dann aufwachen lassen oder vielleicht auch Momente, die so stark sind, dass sie die irgendwann mal ihren Enkelkindern erzählen werden.
Jetzt müssen ja Führungskräfte nicht nur ihre Mitarbeitenden begeistern, sondern auch die Kunden überzeugen. Wie können denn all diese Erfahrungen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, auch dabei helfen?
Also auch da wieder, das sind wir wieder bei diesem Emotional, also bei dieser Emotional Journey auch für den Kunden. Ich glaube, dass es total wichtig ist, sich zu überlegen, wie ist denn diese Emotional Customer Journey? Was passiert denn da? Ja, und auch in welchem Zustand ist der direkt bevor er kauft und in welchem Zustand ist er zum Beispiel, wenn er nicht kauft? Was ist denn da der Unterschied emotional? Und wie bringe ich den dorthin? Und vor allen Dingen aber nicht nur dann, was passiert, wenn er gekauft hat, sondern auch natürlich, ich glaube, heutzutage ist es zu wenig, einfach nur zu sagen, wir wollen zufriedene Kunden haben. Ich glaube, heutzutage geht es darum, vor allen Dingen, wenn du ein Unternehmen mit Qualitätsanspruch bist, ich brauche begeisterte Kunden. Ich brauche Kunden, die meine Nachricht nach außen tragen. Es gibt, ich glaube, jeder Unternehmer weiß das, die beste Art und Weise, dein Business voranzubringen, ist, wenn du andere Leute haben, die über dein Business total die raving Fans sind, also die dich weiterempfehlen. Weil eine Empfehlung fünfmal mehr wert ist, als wenn du das irgendwie nur so aus der Werbung hörst. In der Werbung, naja klar, was sollen die anders sagen, als dass das Produkt super ist. Aber wenn du es von jemandem hörst, den du vertraust, ist das was ganz anderes. Und ich glaube, da ist es halt wirklich wichtig, auch in dem Moment, wo er gekauft hat, wie kann ich die auch danach immer wieder begeistern. Also beispielsweise, ich habe letztes Jahr dreimal mit Papas, der Papas Auto GmbH zusammengearbeitet, also größter Mercedes-Benz-Nutzwagen-Händler Österreichs. Circa ein Viertel aller Mercedes-Nutzwagen werden über die abgewickelt in Österreich. Und wir haben genau sowas entwickelt. Ja, wir haben genau dann da aus diesem Prozess, den wir mit etlichen Mitarbeitern gemacht haben, kam dann als Ergebnis raus, naja gut, wie können wir denn diesen Magic-Moment-Prozess machen für Kunden? Jetzt ist es so, dass der Kunde in dem Moment, wo er, also der kauft ein Auto, dann wird ein Foto gemacht, also bei der Übergabe, also wird, ist ein schönes Setting, sagen wir mal Instagram-worthy, so das Foto wird gemacht, der fährt nach Hause mit seinem Auto. Zwei Wochen später bekommt er, weil mit diesem Foto wurde nämlich dann auch ein Prozess intern dadurch ins Leben gesetzt, der bekommt ein eingerahmtes Foto. Aber zunächst einmal bekommt er eine große Kiste. Ja. Da ist einerseits ein eingerahmtes Foto drinnen, dann ist drinnen ein handgeschriebenes Dankeschreiben des Verkäufers und es ist ein Geschenk drinnen. Ja, das sind mittlerweile, die haben schon etliche verschiedene Geschenke, aber zum Beispiel das erste Geschenk, was sie gehabt haben, waren so sehr, sehr hochwertige Flipflop, das war im Sommer. Und da war so, bei deinem Auto wissen wir, dass das schon die beste Bereifung hat, damit auch du im Sommer jetzt bestens bereift bist, hier als kleines Dankeschön. Ja, und dann hast du eben, dann kommt diese Kiste mit den Flipflop, mit einem sehr hochwertigen, gebrandet mit Papas und die haben ein mega Feedback bekommen und erwarten sich auch aufgrund dieser und ein paar anderer Aktionen, die daraus entstanden sind, ein Wachstum von mindestens 5%.
Die Frage zum Schluss.
Hast du zum Abschluss vielleicht noch drei praktische Tipps für junge Führungskräfte, die am Anfang der Karriere stehen und vielleicht noch ein bisschen unsicher im Auftreten sind?
Ich glaube, gerade für junge Führungskräfte, der erste Punkt, der erste Tipp ist der, wer möchte ich denn sein als Führungskraft? Oder wie möchte ich sein? Ja. Und auch den eigenen Stil finden. Also das heißt, zum einen einmal natürlich jegliche Führungskräfte, die man selber hat, verstehe es als Buffet. Ja, im Sinne von, schau da an, was macht denn die Person? Einerseits gefällt mir das, also finde ich das gut, wie die Person mit mir umgeht und passt das zu mir? Ist das, was ich mir selber vorstellen kann bei meinem Führungsstil? Das können Führungskräfte sein, die ich selber habe im Unternehmen, aber natürlich auch können das Leute sein, wie zum Beispiel Steve Jobs und so weiter, wo ich halt dann eben auf YouTube irgendwelche Reden mir anschaue oder sowas. Also auch wirklich immer wieder, welche Vorbilder habe ich? Und aber nicht nur, weil das diese Person macht, das heißt nicht, dass das alles genau zu mir passt. Aber auch zu schauen, was passt denn zu mir, Sachen auszuprobieren, Fehler machen und aber dann schauen, möchte ich das mein eigen machen oder nicht? Ja, das ist der Punkt eins. Der zweite Punkt ist, gib dir Zeit. gibt dir Zeit, dich zu entwickeln. Und vielleicht noch dazu, die Entwicklung hört nie auf. Die Entwicklung, die geht immer weiter. Oder in der Natur ist es so, eine Pflanze stirbt dann, wenn sie aufhört zu wachsen. Ja, und wir kennen das natürlich auch im Leben. Viele Menschen, die sagen, na gut, die Schule ist abgeschlossen, fertig, jetzt brauche ich nicht mehr wachsen und das war's dann. Die werden es aber auch nicht weit bringen im Unternehmen. Weil du halt dann weißt, die haben irgendwann einmal, die kommen dann einfach nur mal zum Steckkarte reinstecken und rausstecken. Also das heißt, der zweite, gib dir Zeit, um zu wachsen. Aber wachse kontinuierlich. Und der dritte Punkt, lerne zu kommunizieren. Und zwar so richtig. In Teams, aber auch auf der Bühne. Ich habe erst vor kurzem zum dritten Mal wieder für die ÖBB den Executive Summit moderiert, ja, oder das Executive Update. Und beim Executive Update kommen die engsten 1000 Führungskräfte zusammen. Das kann man sagen, 1000 Führungskräfte klingt ein bisschen viel für die engsten, aber man muss sich vorstellen, ein Unternehmen mit 47.000 Mitarbeitern und dann eben natürlich sind 1000 nicht mehr ganz so viele. Und ich weiß noch, ich habe dort einerseits einen Freund von mir getroffen, mit dem ich in der Volksschule war, der auch da einer von diesen Führungskräften war und dann durch Zufall ein bisschen später seinen Vorgesetzten. Und der Freund von mir aus der Volksschule, der hat auch während der Uni im Radio moderiert. Und dann treffe ich dem seinen Vorgesetzten und dann sagt er so, weißt du was, bei dem ist, der, wenn der was sagt, das klingt alles 10-mal besser, weil er reden kann. Weil er einfach weiß, wie er sich ausdrückt. Und das ist so ein mächtiges Skillset, das du dir aneignen kannst. Wenn du es schaffst, andere Menschen mitzunehmen, aber nicht nur rational, auch emotional mitzunehmen, dann stehen dir als Führungskraft alle Türen offen.
Das ist ein schöner Abschluss. Du darfst jetzt, ich habe es ja schon angekündigt, noch aus unseren Einfach-Machen-Karten ziehen. Ein Wochenmotto für dich für die kommende Woche.
Das Einfach-Machen-Motto.
Ein Wochenmotto. So, und ich darf es jetzt vorlesen, oder?
Ja.
So, das Wochenmotto ist anders machen.
Oh, ich glaube, das passt ganz gut, oder, zu dir?
Ja, großartig, ja. Anders machen. Ich wollte zum Beispiel heute nicht ins Schwimmbad gehen, vielleicht muss ich jetzt doch ins Schwimmbad gehen. Aber
genau, und dann schickst du uns ein Foto oder ein Video, wie du im Schwimmbad bist.
Schauen wir mal, also ich muss mal sehen, wie ich das, aber anders machen finde ich gut.
Sehr ja. Gut. Ronny, vielen Dank für deine Zeit. Du hast so viele tolle Tipps gegeben. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde plaudern. Dankeschön für alles und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Ich sage vielen lieben Dank natürlich auch dir und auch dem ganzen Macher-Team und allen Hörerinnen und Hörern. Toi, 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 alles Gute und anders machen. Auf geht's.